Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cédric Cavator liest die zweite von 14 Folgen aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Die fiktive Figur des jungen Hans Kesselbach stattet die Autorin mit einer gutbürgerlichen Familiengeschichte aus. Er lebt als Einzelkind mit Vater, Mutter und Zugefrau Annie in einer großen Wohnung. Sein Vater, Generalmajor A.D., ist Veteran des Ersten Weltkriegs, hat für das Deutsche Reich in China gekämpft und wurde schwer verletzt. Für seine zwei verlorenen Finger hat er den Orden Pour le Mérite erhalten. Er ist verletzungsbedingt untätig und hängt in den alten Zeiten fest, begleitet aber die Entwicklung der deutschen Armee kritisch. Die Figur des Vaters von Hans verleiht dem Roman eine enorme Tiefenschärfe. Jetzt ist Helmut Quandt in Hans' Schulklasse gekommen. Er lädt ihn ein in die pompöse Villa am Griebnitzsee. Dort lernt Hans seine Stiefmutter Magda kennen, die nur 7 Jahre älter ist als die Jungen.
Herrn Quandt traf ich ein einziges Mal. Es war Helmuts 14. Geburtstag, ein knappes Jahr nach meinem ersten Besuch in der Villa, und sein Vater war von seinen wichtigen Tätigkeiten in der Stadt herbeigeeilt, um vor der versammelten Gruppe pubertierender Gymnasiasten einen kurzen Vortrag über Pflicht und Freude zu halten. Sein Kopf war ein weißer, runder Mond, der über einem dunkelblauen Anzug schwebte, distanziert und gutmütig. Er sprach von Textilien, denn die waren der Grund seines Reichtums, der Villa, des grünscheckigen Gartens vor den gewaltigen Fenstern. Die gesamte kaiserliche Armee, vom einfachen Soldaten bis zum General, vom Heimkehrer über den Versehrten bis zum Gefallenen, ja sogar die Fahnenflüchtigen, hatte Herr Quandt ausgestattet. Und auch mein Vater war, ehe man ihn wenige Monate nach Kriegsbeginn ehrenhaft in den Ruhestand versetzt hatte, in den Stoff aus der Fabrik Günther Quandt, Pritzwalk, gekleidet gewesen. So genau wie an diesem Nachmittag hatte ich noch nie über den Körper meines Vaters nachgedacht, und es verwirrte mich. Er hatte für mich immer vor allem aus Uniform bestanden, aber dass diese Uniform gar nicht zu Vater, sondern zu Herrn Quandt gehörte, wurde mir erst jetzt klar. Vater selbst begann erst darunter. Was genau die Freude war, von der Herr Quandt uns berichten wollte, bekam ich darüber gar nicht mit. War es das Geld? Oder war es der Umstand, dass ein guter Kaufmann über den Dingen stand, über Sieg und Niederlage, dass für ihn eine verlorene Schlacht immer auch bedeutete, dass neue Uniformen benötigt wurden? Am Ende kam Herr Quandt noch auf Gott zu sprechen und dass der wahre Dienst an ihm das betriebsame Schaffen sei. Und dann musste er auch schon wieder los, denn Gott ließ man nicht warten. Er drückte seinem Sohn die Hand, seine Frau überflog er nur wie eine Zahlenkolonne in den Rechnungsbüchern. Gern hätte ich damals geglaubt, dass Helmut und ich Freunde waren. Aber insgeheim wusste ich, dass es so weit nicht ging. Helmut akzeptierte mich, weil es einfacher war, als mich wieder loszuwerden. Wenn ich zusammen mit anderen Jungen zu ihm eingeladen wurde, dann doch nur, weil die Zahl der Gäste noch nicht stimmte. Und wenn er mir von einer Spazierfahrt mit seinem kleinen Bruder Harald erzählte, dann wusste bereits die halbe Klasse davon. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht einmal, ob mir wirklich schon etwas an Helmut lag. Dachte ich an unsere Treffen, dann faszinierte mich die weitläufige Villa doch mehr als unsere Unternehmungen. Und sah ich ihm nach Schulschluss hinterher, interessierte mich vor allem der rote Maybach, der ihn manchmal am Freitag abholte. Es war ein anhaltender Streit zwischen uns Schülern, ob das nun eines der neuartigen Modelle mit Roots-Kompressor war, wie sie bei der Automobilausstellung präsentiert worden waren. Und es ärgerte mich, dass auch ich es nicht wusste. Helmut verschwand hinter seinem Familiennamen wie das Licht einer Kerze im Laternenschein. Und ich meinte, eine größere, bessere Welt zu betreten, wenn ich die von konischen Buchsbäumen gesäumten Stufen der Villa hinaufging. Sobald mich Madame Quandt im Entree empfing, war ich vollständig der Belletage entkommen, in der mein Vater einer alten Zeit nach trauerte, auch wenn er der neuen gehorsam interessiert salutierte. Es war, als könnte ich durch eine Freundschaft mit Helmut alles gut machen. Die Kraterlandschaft meines Vaters, das fehlende Geschwisterkind, den Ruhestand meiner Eltern, der im Gleichklang unserer Pendeluhr seine Farben verlor. Und dann kam die Gelegenheit mit Karl. Karl war der Schüchternste in unserer Klasse. Sein Vater war nicht aus dem Krieg zurückgekommen, ein Stiefvater hatte sich nicht gefunden und am Wochenende musste er neben seiner Mutter hergehen, als wären sie ein Ehepaar. Während die meisten von uns bereits den Stimmbruch hinter sich hatten, sang er immer noch so hell und rein wie ein kleiner Junge. Darum nannten wir ihn den Eunuchen. Zuerst benutzten wir den Namen nur, wenn er nicht in der Nähe war. Aber am Ende des Schuljahrs waren wir gereizt von den Prüfungen, von den drohenden Noten, den Rügen der Lehrer. Und gerade hatten wir auch noch eine Stunde bei Dr. Klausner gehabt. Klausners Oberlippe war immer von Speichel benetzt und er schmunzelte, wenn er einen von uns nach vorne kommen ließ, um ihn in all seinem Nichtskönnen bloßzustellen. Es war nur Musik, was er unterrichtete, und vermutlich war das sein Problem. Karls Problem war, dass Klausner ihn gerade vor allen gelobt hatte. Wir standen am nördlichen Rand des Schulhofs und aßen unsere Pausenbrote. Karl kam mit seinem vorsichtigen Lächeln und einer durchweichten Brottüte auf uns zu, und da sagte Kaspar, oder vielleicht war es auch Helmut gewesen, dass der Eunuch im Anmarsch sei. Karl blieb stehen und blickte zu Boden, 3 oder 4 Schritte von uns entfernt. Er zögerte nur einen Augenblick, aber es fühlte sich endlos an. Dann korrigierte er seine Richtung und ging mit gesenktem Kopf an uns vorbei. Einer der Aufseher hatte die Sache mitbekommen und, auch wenn es vielleicht doch Kaspar gewesen war, fiel der offizielle Verdacht auf Helmut. In der nächsten Unterrichtsstunde musste er vortreten und ohne das Wort Eunuch auszusprechen, schwang es peinlich lautlos in jedem Satz unseres Lehrers mit. Wir waren fast erleichtert, als endlich der Rohrstock zum Einsatz kam. Helmuts Gesicht war bleich und ich meinte schon nach dem ersten Schlag Tränen in seinen Augen zu sehen. Ich schaute zu Karl hinüber. Er zog bei jedem Hieb seinen Kopf tiefer zwischen die Schultern. Gern würde ich behaupten, dass ich Mitleid mit Karl hatte, wenigstens im Nachhinein. Ich bin ehrlich, er war das schwächste Glied und ich empfand nichts für ihn, weil die Schwächsten, so wurde es uns beigebracht, nicht dafür da sind, etwas für sie zu empfinden. Sie schweißen uns nur zusammen. Sie machen es uns leichter, aufzustehen. So wie ich beim 4. Schlag aufstand und mit hoher, fistelnder Stimme sang: »Wenn das meine Mutter wüsste!« Die ganze Klasse, mit Ausnahme von Karl, brach in Lachen aus. Und dann lachte auch Karl, mitgerissen wie ein Stöckchen von der Strömung. Damit endete Helmuts Bestrafung. Wir waren einfach nicht mehr zur Ruhe zu bringen. Später wurden Helmut und ich zu Direktor Kremmer geschickt, aber es war bloß eine Verwarnung. Und als wir danach zu zweit durch die leeren Gänge des Schulgebäudes gingen, boxte er mir anerkennend gegen die Schulter. Am Anfang war es nur der Schlag auf den Rücken, mit dem Helmut mich am Schultor verabschiedete. In den Gesichtern der Umstehenden bemerkte ich einen Ausdruck, den sie mir früher nie zugestanden hatten. Vielleicht war es Anerkennung, vielleicht auch Neid. Bald warf Helmut mir während des Unterrichts, wenn Dr. Kufsteiner zu einer langen Exkursion durch den Gallischen Krieg ansetzte, belustigte Blicke zu, die auch unsere Klassenkameraden bemerkten. Und auf dem Pausenhof suchte er immer häufiger meine Nähe. Wenn die Gruppe um uns zu groß wurde, lehnte er sich zu mir, sein Mund nah an meinem Ohr, und flüsterte etwas, das nur für mich bestimmt war. Zweimal kam er mit an den Wannsee, wo Arbeiterkinder sich im schlammigen Wasser erfrischten und Halbstarke an einer Reckstange ihre Kräfte maßen. Natürlich war dies kein Ort, den Herr Quandt für seinen Sohn ausgesucht hätte, und so blieb Helmut nie lange. Wenn er sich vom Steg kopfüber ins Wasser gestürzt hatte und wenige Züge vom Ufer weggeschwommen war, drehte er schon wieder um. Am Strand rieb er sich mit meinem Handtuch trocken und wollte nur kurz in der Sonne liegen. Dann eilte er den strengen Nachmittagsstunden in der Villa entgegen, doch etwas von ihm blieb im trägen frühsommerlichen Müßiggang des Stadtbads. Und wenn es bloß war, dass sogar die Jungen aus der Klasse über uns nun mit mir sprachen. Der Mord an Walter Rathenau drang nur schwach zu mir durch, obwohl er auf dem Schulhof heftig diskutiert wurde. Immerhin hatte ein ehemaliger Schüler unseres Gymnasiums den Tatwagen gefahren.
Mehr Sorgen bereiteten mir die Ferien, die mir alles wieder zu nehmen drohten, was in den letzten Wochen zwischen Helmut und mir gewachsen war. Obwohl ich den Muff von Kreide, Ranzenleder und Dr. Kufsteiners Schnapsatem nie hatte ausstehen können, verließ ich die Schule in den letzten Unterrichtstagen widerwillig. Helmut sollte im Juli mit seiner Familie nach Frankreich reisen, und wer konnte schon sagen, was nach der Unendlichkeit von 6 Wochen von unserer Freundschaft bleiben würde? Abends betete ich, dass etwas dazwischenkommen möge, und ich hatte ein schlechtes Gewissen dabei. Meine Mutter hatte mir schon als Kind eingeschärft, dass man sich nicht wegen kleiner Dinge an den Herrgott wandte, sonst habe er keine Zeit mehr für die wichtigen Anliegen. Am ersten freien Tag radelte ich an den Wannsee. Weder der Geruch der feuchten Holzumkleiden noch das Kreischen der Kinder brachten mich in Ferienstimmung. Auf einer alten Decke liegend starrte ich in den Himmel. Einige Wölkchen zogen als stumme, träge Herde vorbei, sie kamen mir sehr deutsch vor, und ich dachte an die französischen Wolken, die wie schwerelose Baisers über einer Landstraße mit rotem Maybach schwebten, als plötzlich Helmut vor mir stand. »Madame Quandt gehe es nicht gut«, erklärte er, und ich erschrak darüber, denn dass mein Gebet erhört worden war, machte die Warnungen meiner Mutter noch drohender. Doch als er sich neben mich ins Gras setzte, konnte ich ein Grinsen nicht unterdrücken. So froh war ich, dass Madame Quandt allein mit ihrem Mann in Bad Kissingen zur Kur war, während wir einen ganzen Sommer vor uns hatten. Zum ersten Mal entkam Helmut dem herrischen Regiment der Zeit. Wir ließen unsere Bäuche von der Sonne wärmen und schwammen um die Wette. Ich war kräftiger als Helmut, und draußen hinter den Bojen, wo man schon einen guten Blick auf Schwanenwerder hatte, schlang er seine Arme um meinen Hals und ließ sich von mir zurück Richtung Ufer ziehen. Hier bedeutete eine Minute für ihn nicht mehr ein Jahr im Leben eines namenlosen Arbeiters, sondern die Spanne, die es brauchte, um den Steg entlang zu jagen und sich in den See zu stürzen. Ein paar Mal gingen wir zusammen über die Holzplanken. Helmut stieg dicht vor mir auf den Sprungsockel. Seine jungen Beine waren über das Schuljahr muskulöser geworden und Flaum lag auf seinen Waden. Dann wieder wartete ich am Ufer und sah ihm zu, wie er in den Knien federnd an der Kante stand, die Arme erst zur Seite ausstreckte und dann bereits im Absprung über seinem Kopf zusammenführte. Ich blinzelte gegen die Sonne und verlor mich im Glitzern des Wassers, das beim Eintauchen seines Körpers aufspritzte. Bei jeder Pause im Gras musste ich ihm den Rücken mit Nivea eincremen, ehe er sich ein Hemd überzog. Er hatte entsetzliche Angst vor Sonnenbrand, denn zu Hause hatte er erzählt, wir würden uns bei mir auf den neuen Schulstoff vorbereiten. Sorgfältig fuhr ich mit den Händen über seine Schulterblätter und hinab bis zum Bund seiner Badehose. An den unteren Rippen war er kitzelig, wenn ich dort mit 2 Fingern hin und her strich. Um ihn zu ärgern, behauptete ich, hier hätte sich die Haut schon gerötet, und er ertrug zitternd meine Erkundungen seines Rippenbogens. Natürlich öffneten wir die Schulbücher kein einziges Mal, aber immerhin lasen wir uns gegenseitig vor. Wir lagen schweigend nebeneinander und lauschten auf das Kreischen der Kinder im Wasser. »Ob er Pläne für die Zukunft habe?«, fragte ich, und er lachte. »Mein Vater hat ausreichend davon. Und du?« Er drehte den Kopf zu mir und kurz fühlte ich mich schwindelig von all den Jahren, die sich vor mir ausbreiteten und über die ich nie wirklich nachgedacht hatte. »Ich werde Diplomat«, sagte ich, aber in Wahrheit wollte ich einfach nur hier liegen bleiben. Der Herrgott hatte mir meinen kleinen Wunsch erfüllt. Und später, das denke ich manchmal, hatte er keine Zeit mehr, sich zu kümmern. Etwas war seltsam in diesen Sommertagen. Wann immer ich an einer dicht befahrenen Straße oder an einem Bahngleis entlang ging, zog es mich an die Kante des Gehsteigs, als sollte ich mich gleich unter das nächste vorbeijagende Fahrzeug stürzen. Mein Herz raste. Ich wollte mich festhalten, aber alles driftete von mir weg. Vielleicht war das meine einzige wirkliche Vorstellung vom Sterben. Sie stammte aus meiner glücklichsten Zeit. Nie wieder habe ich so viel Angst gehabt, etwas zu verlieren. Abends im Bett wehrte ich mich gegen die Müdigkeit. Ich wollte nicht einschlafen, könnte doch am nächsten Tag alles wieder vorbei sein. Meinen Ellenbogen drückte ich leicht gegen die warme Decke und stellte mir vor, es wäre Helmuts Arm. Nur kurz schloss ich die Augen, schon war ich vom Schlaf davongetragen. Tags lag ich neben ihm im Gras und las ihm aus Arthur Schnitzlers Lieutenant Gustl vor, die Bürgschaft von Schiller und Gedichte von Stefan George. Er blätterte in einem Buch, legte es dann aber beiseite. Er möge manchmal seiner eigenen Stimme nicht zuhören, sagte er, und lieber solle ich weiterlesen. Ich beugte mich vor, um zu sehen, was er dabei hatte. »Ich könne es gern haben«, sagte er und schob es mir zu. »Er habe es zweimal zum Geburtstag bekommen.« Vorne hatte jemand mit königsblauer Tinte eine Widmung hineingeschrieben, ein Zitat des Konsuls Buddenbrook. »Mein Sohn sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können.« Darunter die besten Wünsche einer unleserlichen Tante. Ich habe das Buch heute noch. Es ist einer der wenigen Gegenstände, die ich bei jedem Umzug in einem Koffer transportiere, damit ich sie in der neuen Wohnung noch vor dem Eintreffen der Kisten bei mir habe. Eine leinengebundene Ausgabe. Manchmal stelle ich mir vor, seine Stimme läse mir daraus vor. Einige Sätze lang höre ich sie in meinem Kopf, und dann verliert sie sich und wird zu meiner eigenen. In diesem Sommer lernte ich auch zu lügen. In der Schule waren schon die ersten Geschichten von Mädchen umgegangen. Sie handelten von Nachbarinnen, entfernten Verwandten, Freundinnen von Schwestern oder einer Schülerin des nahen Mädchengymnasiums. Über Jahre hatten wir uns vollkommen genügt. Plötzlich brachen diese Wesen von überall her in unsere Welt ein. Selbst am See kamen sie ungefragt in unser Idyll, fragten kichernd nach der Uhrzeit oder der Wassertemperatur, und ich versuchte mir zu erklären, worin ihr Zauber lag, aber es gelang mir nicht. Helmut gegenüber wollte ich das nicht zugeben, und so erfand ich Annis Tochter. Sie hieß Luise, hatte keine Zöpfe, sondern einen Pagenkopf, war größer und schneller als andere Mädchen ihres Alters und überhaupt erinnerte sie kaum an die Freundinnen der anderen. Mit Luise hatte ich schon ganze Minuten auf der dämmerigen Kellertreppe und in der leeren Kammer verbracht. Ich entwickelte ein feines Gespür dafür, wann ich eine Episode zu weit trieb, und in Helmuts Miene erkannte ich den Zweifel schon, ehe er ihn selbst wahrnahm. Mit ein, zwei Sätzen stellte ich Luise wieder so in Position, dass ihre Erkundungen meiner Nähe noch waghalsig, aber nicht übermütig waren. Helmut hörte mir zu und sagte selbst kein Wort. Ich meinte, unter seinen halbgeschlossenen Lidern blickte er zu den schmächtigen Schwimmerinnen am Eisstand, denen die nassen Zöpfe wie Schnüre über die Schultern fielen. »Und wann siehst du sie wieder?«, fragte er schließlich. Ich wurde rot, weil mir auffiel, dass ich Luise seit Tagen nicht vermisste. »Sie sei gerade im Urlaub«, redete ich mich heraus. »In Lugano«, setzte ich hinzu, um es glaubhafter zu machen. Doch dann fiel mir ein, dass Anni selbst nie weiter als bis Stralsund gekommen war. »Was denn eigentlich bei ihm sei?«, fragte ich. »Ach, Mädchen«, sagte Helmut und streckte sich gähnend, »da ist doch keiner dabei.« Anfang August wurden wir von einem Sommergewitter überrascht. Wir drängten uns mit anderen Badegästen unter einem Baum, aber unsere Hemden waren bereits durchnässt und ich begann trotz der noch warmen Luft zu frösteln. Helmut entschied, dass es bis zu mir nach Hause zu weit sei, und im Segelclub ließ er für uns ein Taxi rufen. In der Villa schickte uns das Hausmädchen mit Handtüchern und frischer Kleidung ins Badezimmer. Es war ein großer, heller Raum mit zwei Waschbecken und einer freistehenden Wanne. Ich konzentrierte mich auf den Wasserhahn, um nicht zu Helmut hinüberzustarren. Er legte seine Kleider Stück für Stück über den Wannenrand. »Ob ich fröre?«, fragte er. Da erst merkte ich, dass ich wieder leicht zitterte. Er gab mir ein Handtuch, kurz glitt mein Blick hinab zu seinen Lenden, dann drehte ich Helmut den Rücken zu und beeilte mich, aus den nassen Sachen zu kommen. So schnell ich auch wegsah, so fest hat sich mir sein Bild doch eingeprägt. Ihm haftete noch der Schatten des Jungenhaften an, obwohl sein Geschlecht die kindliche Zierlichkeit verloren hatte und bereits von hellem Schamhaar umwachsen war. Und es mag sein, dass es mit jedem Heraufbeschwören ein wenig mehr zu meiner Fantasie wurde und der Anblick, den ich heute erinnere, nichts mehr mit dem gemein hat, was er damals war.
Von der Unterwäsche bis zum Oberhemd kleidete ich mich in seine Sachen und suchte etwas von seinem Geruch darin. Aber sie dufteten nur nach Persil. Als ich mich im Spiegel begutachtete, stellte Helmut sich dicht hinter mich. »Schneidig«, meinte er und zog mir den Kragen zurecht. Das Abendessen hatte die Haushälterin uns auf einem Tablett in Helmuts Zimmer gestellt. In den Regalen waren die Spielsachen einer Reihe Bücher gewichen und wir saßen auf zwei senfgelben Sesseln wie in einem kleinen Salon. Sein Bett stand einen Raum weiter. Sie hatten hier so viel Platz, dass sie für jede Tätigkeit in ein anderes Zimmer gehen mussten. »Wenn ich nicht rüber ins Gästezimmer wolle«, sagte Helmut, »könne ich mir auch mit ihm das Bett teilen.« »Das macht sicher weniger Umstände«, meinte ich. Und Helmut sah mich irritiert an, als hätte ich etwas Ungehöriges gesagt, und ich wusste nicht, was genau es war. »Für Umstände haben wir Personal.« Als wir bereits unter den Decken lagen, klopfte es an der Tür. Vielleicht erschrak ich deshalb vor ihr, weil Helmut mir nicht gesagt hatte, dass Madame Quandt zurück war. Sie war nur ein Schatten im Gegenlicht, und doch fühlte ich mich von ihr eingeschlossen, als sei sie eine Türhüterin, die entschied, wer wieder herauskam und wer nicht. Helmut suchte etwas im Nachttisch und tappte dann eilig durchs Zimmer. Er gab ihr ein Röhrchen und sie redete flüsternd auf ihn ein mit ihrer weichen Stimme, in der etwas Ahnungsloses lag. Ihre Worte verschliffen sich in ein unverständliches Wispern. Dann hörte ich Harald weinen. »Was ist denn los gewesen?«, fragte ich, als sich Helmut wieder neben mich legte. »Ich hatte noch ihre Schlaftabletten. Ich glaube, sie gibt Harald davon. Hörst du? Jetzt ist es ruhig.« Es war tatsächlich still. Viel stiller als in meinem Schlafzimmer, in das bis in die Nacht hinein gedämpft Verkehrslärm drang. Helmut drehte sich von mir weg und ich betrachtete seinen Schemen im Dunkeln, lauschte seinem Atem, der langsamer wurde. Bald atmete ich in seinem Rhythmus, dann wieder überholte ich ihn. Mein Zeitgefühl setzte aus. Vielleicht verliert es seinen Sinn, wenn alles gut ist und nichts mehr vorwärts streben muss. Irgendwann, es mochte schon nach Mitternacht sein, hörte ich Schritte im Flur. Helmut regte sich nicht und vorsichtig schob ich meine Hand vor, erst über mein Kissen, dann stieß ich an seines. Fast hätte ich sein Haar erreicht, spürte schon die Wärme seines Kopfes in meiner Handfläche. Da drehte er sich um. »Was ist?« stieß er hervor. Schnell zog ich die Hand zurück, aber die Decke darunter raschelte. Und ich stotterte etwas von Schritten und dass ich gedacht habe, vielleicht suche Madame Quandt ihn. »Bleib liegen«, sagte Helmut, »ich gehe ins Gästezimmer.« Er stopfte sich Decke und Kissen unter den Arm und flüsterte, »ich hätte nicht gedacht, dass du so bist.« Als er die Tür schloss, lag ich wieder in der Stille. Und das Bett um mich war so leer, als wäre gerade jemand darin gestorben. Ich fühlte, wie falsch ich war, und nichts hätte ich mir mehr gewünscht als eine von Madame Quandts Tabletten. Sie stand dann im Morgenmantel vor mir, eine Tasse in der Hand. Durch die Vorhänge fiel bereits Sonnenlicht. Krank sah sie nicht aus, aber sie wirkte müde, als hätte auch sie trotz des Pillenröhrchens wachgelegen. Sie erwähnte Helmut mit keinem Wort, stellte mir nur den Kakao auf den Nachttisch und meinte, dass es schon spät sei und meine Eltern sicher auf mich warteten. Der Fahrer werde mich nach Hause bringen. Meine Kleider waren über Nacht getrocknet und sie hatte sie mir gefaltet auf den Stuhl neben dem Fenster gelegt. Es war, als stoße sie mich ohne Erklärung von allem weg, was mir etwas bedeutete. Den Rest des Tages verbrachte ich wie in Trance. Auf die Fragen meiner Eltern antwortete ich einsilbig, zog in meinem Zimmer die Gardinen vor und ging früh schlafen. Am nächsten Tag fuhr ich wieder an den See. Ich lag auf meinem Badetuch und blickte zum Steg hinüber. Ein Junge nach dem anderen trat an die Kante, fuhr sich über die nassen, kurzgeschnittenen Haare, federte leicht in den Knien und sprang dann ab. Ihre Körper glitten vor meinen Augen vorbei wie Libellen, hübsch in der Sonne glänzend. Aber kein einziger Sprung ging mich etwas an. Als ich hinter mir jemanden rufen hörte, drehte ich mich um und suchte die geröteten Gesichter ab. Es war schon 12 Uhr vorbei. Helmut war nirgends zu sehen. Ich sah ihn erst in der Schule wieder. Direkt nach den Ferien geriet er mit einem Schüler aus der Parallelklasse aneinander. Für gewöhnlich ging er raufereien aus dem Weg, und wir waren alle überrascht, als er seine Tasche beiseite legte und dem Jungen einen heftigen Stoß gegen die Schulter versetzte. Der andere drehte sich um und schlug, ohne zu zögern, zurück. Helmut taumelte, fing sich gerade noch und griff erneut an. Sie hakten sich unter den Achseln fest und drangen sich gegenseitig zu Boden. Keiner von uns schritt ein, und niemand wusste so genau, was passiert war. Jemand meinte, der andere habe eine Bemerkung über Helmuts Stiefmutter gemacht, dass sie eine Judenbraut sei oder etwas in der Art. Aber sicher klang er nicht. Die beiden Körper wälzten sich auf der trockenen Erde, und während ich ihnen zuschaute, spürte ich Neid. Wie gern wollte ich der andere sein, mit Helmut rangeln, spüren, wie er mich mit seinem Oberkörper hinunterdrückte. Helmut aber beachtete mich nicht einmal, als er wieder aufstand und sich den Dreck von der Hose klopfte. Am Wochenende nahm ich mein gespartes Taschengeld zusammen. Man kann keinen Sommer wie ein gefallenes Blatt in ein Buch pressen, das war mir klar. Aber ich wollte, dass etwas Helmut an unsere Zeit erinnerte, trotz unseres Streits. Und ich hoffte, ich könnte ihn damit wieder gut machen. Heute frage ich mich, warum ich ihm nicht Ernst Jünger oder Alfred Döblin schenkte. Ich suchte etwas Besonderes und wählte das Ausgefallene. Lange saß ich mit dem Gedichtband von Oscar Wilde an meinem Schreibtisch, um die richtigen Worte für eine Widmung zu finden. Am nächsten Tag wartete ich an der Treppe des Schulgebäudes. Ich hatte das Buch mit einer Schleife umwickelt und drückte es an meine Brust. Helmut kam die Stufen hinauf. Er hatte den Arm um Kaspars Schulter gelegt und redete auf ihn ein. Vielleicht sah er mich tatsächlich nicht. Ich stand da mit dem Buch und erst als die beiden schon außer Sichtweite waren, merkte ich, wie feucht und fleckig der Umschlag von meinen Händen war. Kurz vor Unterrichtsbeginn ging ich dann zu seinem Platz und legte es ihm aufs Pult. So war ich noch nie vor ihn getreten, wie ein Lehrer, der auf ihn hinabsah. »Es sei ein Andenken«, sagte ich. Er warf nur einen kurzen Blick auf den Umschlag. »So einen Schund lesen wir nicht«, sagte er und schob mir das Buch zurück. Ich blieb stehen. Nicht, weil ich noch etwas zu erwidern wusste, sondern weil ich mich mit einem Mal wie ein Angestellter fühlte, der sich erst entfernen durfte, wenn er von ihm die Erlaubnis dafür bekam. »Wer einen Krüppel als Vater hat«, sagte Helmut, »dem kann man ja kaum vorwerfen, so verweichlicht zu sein wie du. Du hast eben kein besseres Vorbild.« In seinem Gesicht suchte ich nach einem versteckten Lächeln, einem Blinzeln, irgendetwas, das mir verriet, dass dies nicht seine eigenen Worte waren, dass er nur glaubte, sie sagen zu müssen und eigentlich doch etwas ganz anderes meinte. Aber er blickte mich kühl an, fast als sähe er durch mich hindurch. Ich wandte mich ab, ohne etwas zu entgegnen. Nach dem Unterricht ließ ich das Buch auf seinem Pult liegen und erst am Abend im Bett, als ich vor Enttäuschung und Wut nicht einschlafen konnte, fiel mir die Antwort ein. Dass mein Vater ein Krüppel sein mochte, weil er im Krieg gekämpft hatte. Aber seiner hatte bloß die Stoffe geliefert, in denen man die Gefallenen begrub. Von seiner ersten Freundin hörte ich im Vorbeigehen. Es war ein halbes Jahr nach unserem Zerwürfnis und in dem Pausengespräch wurde das Mädchen mit blonden Locken als längst bekannt verhandelt. Helmut saß drei Bänke vor mir und war doch weiter entfernt als Catulls Juventus, den wir mühsam aus dem Lateinischen bargen. Wenn ich mir Helmuts Freundin vorzustellen versuchte, tauchte Madame Quandt vor meinem inneren Auge auf. Ihre Stimme quälte mich, während sie ihm vorlas. Und ich sah Helmut neben ihr liegen und nur das Zittern seiner Wimpern verriet, dass er noch nicht eingeschlafen war.
Cedric Cavator mit der zweiten Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Die Aufnahme ist eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Diese Folge finden Sie im Internet bei uns und in unserer NDR Kultur App, ebenso in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Die israelische Armee hat ihre massiven Angriffe auf den Libanon fortgesetzt. Beobachter wie der EU-Außenbeauftragte Borrell warnen davor, dass sich die Lage in der Region zu einem ausgewachsenen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz ausweiten könnte. Aus Kairo Moritz Behrendt.
Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben gestern 1600 Ziele im Libanon an und führte die Attacken auch in der Nacht fort. Sie zielten vor allem auf den Südlibanon und die Bekaa-Ebene im Osten, beides Hochburgen der vom Iran unterstützten Hisbollah. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, durch die Luftangriffe seien fast 500 Menschen getötet worden, darunter eine hohe Zahl an Frauen und Kindern. Mit Anrufen und Textnachrichten hatte die israelische Armee libanesische Zivilisten aufgefordert, Gebäude zu verlassen, die von der Hisbollah zur Lagerung von Waffen genutzt würden. Tausende Libanesen sind seither auf der Flucht, aus dem Süden des Landes in Richtung der Hauptstadt Beirut, aus der Bekaa-Ebene im Osten in die Berge oder berichten zufolge auch über die